zwischen Ernährung und Klimabelastung. Jetzt ist er am Telefon. Guten Tag nach München.
Ja, schönen guten Tag.
Bislang, Herr Körber, habe ich abends arglos so manches Steak verzehrt und mich dabei ziemlich umweltschädlich verhalten. Warum eigentlich?
Ja, in diesem Steak, was ja von Rindern kommt, steckt sehr viel Energie. Das muss man in zwei Stufen erklären. Diese Energie kommt vielfach aus fossilen Energieträgern wie Erdöl, Erdgas oder Kohle. Und die wird schon gebraucht für die Produktion der Futtermittel, die diese Tiere dann nachher essen. Das heißt, vor allem in der konventionellen Landwirtschaft wird viel Energie reingesteckt, um die mineralischen Stickstoffdünger in der Chemieindustrie zu synthetisieren. Und insofern hat da jedes Futtermittel einen erheblichen ökologischen Rucksack. Jetzt kommt der zweite Schritt. Diese Futtermittel werden ja nicht von den Tieren 1:1 in Fleisch oder Milch oder Eier umgewandelt, sondern die Tiere brauchen sehr viel von diesen pflanzlichen Futtermitteln für ihre eigene Stoffwechselleistung. Insofern bleibt am Schluss nur relativ wenig übrig. Also die Umwandlung in tierische Lebensmittel ist relativ wenig effektiv. Insofern haben wir also einen großen Ausstoß an klimaschädlichen Treibhausgasen, wenn wir viele tierische Lebensmittel essen. Und das gilt insbesondere für Fleisch und hier nochmal stärker für Rindfleisch als für andere Fleisch.
Bislang hat man ja das Fleischproblem gern abgeschoben auf die methanintensiven Rinderherden in Argentinien. Bei uns ist dieses Problem aber anscheinend genauso virulent. Sind denn ökologisch aufgezogene Rinder, essen die denn umweltfreundlicher?
Also im Prinzip ist dieser Methanausstoß aus den Mägen der Wiederkäuer, das sind also die Rinder, die Kühe, die Schafe, die Ziegen, immer gleich, egal wo die auf der Welt stehen. Aber es hängt ein Stück von der Fütterung ab. Auch von der Milchleistung. Also wenn man dann das nachher umrechnet auf ein Liter erzeugte Milch, kommen dann nochmal wieder Unterschiede heraus. Im Prinzip ist es so, dass das bei biologischen und konventionell erzeugten Produkten relativ ähnlich ist bei den tierischen.
Also Sie waren in Ihren Schriften schon lange vor, also dem erhöhten und immer sich weiter erhöhenden Fleisch- und Wurstkonsum unserer Gesellschaften. Es gibt aber noch weitere Faktoren, die also unserer Ernährung, die also entscheidend für die Erhöhung der Treibhausemissionen eingreifen. Zum Beispiel machen Sie auch aufmerksam auf Verpackung und Transport. Also wir müssen die Lebensmittel ja irgendwo herbekommen und sozusagen auch diese langen Transportwege, die teilweise manchmal bis durch ganz Europa führen, die sind natürlich auch nicht gut für die Umwelt.
Ja, das liegt ja nahezu auf der Hand, dass bei jedem Transport bestimmte Menge an Sprit verbraucht wird. Bei LKWs ist das deutlich höher als bei der Bahn zum Beispiel. Aber das meiste wird an Lebensmitteln in Deutschland per LKW transportiert. Insofern können wir uns das als Kunde nicht aussuchen, mit welchem Transportmittel wir die Lebensmittel zu uns in den Laden gebracht haben wollen. Aber wir können natürlich die Transportentfernung mitbestimmen, indem wir eben vorzugsweise Lebensmittel kaufen, die in der Region erzeugt werden, weil dann logischerweise die Transportwege kürzer sind und damit auch nicht so viel klimaschädliche Gase.
Das ist für den Großstädter natürlich nicht so ganz einfach, regionale Produkte zu kaufen, aber ich verstehe die Pointe, auf die Sie hinwollen. Ein weiteres Problem sind ja auch die sogenannten saisonalen Produkte. Also wenn wir im Kaufhaus stehen und sozusagen unbedingt Erdbeeren aus Israel kaufen.
Ja.
Also dann weiß man eigentlich schon, dass man Fehler macht, ne?
Ja, also mit diesen Jahreszeiten oder der saisonalen Auswahl von Lebensmitteln, das ist ein weiteres großes Problem, weil wenn die Saison zu uns geholt wird nach Deutschland, wo sie ja im Winter dann einfach nicht so ist, dass hier Erdbeeren oder auch Spargel oder andere Produkte wachsen, muss man die von weit her holen. Und da ist es so, dass bei empfindlichen Produkten, wie eben die Erdbeeren, der Spargel, oder exotische Früchte, die würden einen Transport per Schiff nicht überstehen. Das heißt, die werden geflogen. Und das ist das große Problem. Die Treibhausgasbelastungen bei Flugimporten sind etwa 300 Mal höher, als wenn es mit dem Schiff käme. Dieses gilt dann nicht für die nicht so empfindlichen Produkte wie Äpfel, Bananen oder andere Sachen, die per Schiff transportiert werden. Also da haben wir einen echten Ausreißer, wenn wir exotische Früchte im Winter per Flugzeug importiert hier.
Sie haben dieses Problem auch gewissermaßen auch ein wenig philosophisch transzendiert, möchte ich es mal sagen. Sie haben in einem Aufsatz darauf hingewiesen, dass wir nicht mehr im Wortsinn zu Lebensmitteln greifen, also Lebensmittel mal mit Bindestrich geschrieben, sondern vielmehr zu Projektionen wie Gesundheit, Wellness, Anti-Aging. Was wäre denn unsere Projektion im Ernährungsfeld? Also vielleicht auf der einen Seite das Fast Food oder auf der anderen Seite eben dann doch dieses wahnsinnige Angebot, an das wir uns im Westen in den reichen Gesellschaften ja auch gewöhnt haben. Ne? Ist ja auch nett, einfach zwischendurch mal Feldsalat zu essen, obwohl es nicht die Saison ist.
Ja, wobei Feldsalat noch eher bei uns in der relativ kühlen Jahreszeit auch noch gedeiht. Aber der grüne Salat, der kommt im Wesentlichen, wenn es jetzt bei uns im Winter ist, entweder aus Gewächshäusern, die dann mit Heizöl sehr, sehr viel Energie verbrauchen und damit dann auch Treibhausgase emittieren, oder eben per Flugzeug, wenn es frisch sein soll. Mhm. Ich denke, was Esskultur angeht, hat es ja auch einen Reiz, wenn man die Jahreszeiten im Verlauf des Jahres wirklich noch spürt. Also wenn man weiß, jetzt ist gerade Winter und ich freue mich, dass in ein paar Monaten die Spargelzeit losgeht und dass dann die Erdbeeren hier aus der Region kommen, die auch abgesehen davon viel besser schmecken als die von weit her. Die können dann nämlich ausreifen hier im Inland und haben von daher höheren Geschmack und sind auch sicherlich gesünder, weil sie beim Ausreifen natürlich auch mehr Vitamine bilden. Also ich denke, diese Esskultur ist ja auch ein Stück abwechslungsreicher, wenn wir die Jahreszeiten spüren, als wenn wir im Gegensatz dazu jederzeit immer alles haben. Dann haben wir zwar die volle Vielzeit, aber es ist das ganze Jahr das Gleiche. Also viele schätzen eigentlich diese Kultur auch entsprechend im Jahresablauf noch wahrzunehmen und entsprechend auch einzukaufen. Und wir tun was fürs Klima zusätzlich.
Essen für den Klimaschutz. Im Radiofeuilleton sprechen wir mit dem Ernährungsökologen Karl von Körber. Sie und Ihre Kollegen, Herr von Körber, fordern seit Jahren eine Umstellung unserer Essgewohnheiten, gerade unter dem Blickwinkel des Klimawandels. Jetzt bestätigt der UN-Klimabericht Ihre Forschung. Kommen wir nun mal zu den Möglichkeiten. Einen haben Sie jetzt schon angesprochen, also dass man sich sozusagen auch den Jahreszeiten bewusst gemäß ernährt, klimagerechter zu essen, wenn man so will. Sie fordern einen nachhaltigen Ernährungsstil. Wie sähe denn der im Weiteren aus?
Ja, also nachhaltige Ernährung umfasst ja mehrere Dimensionen. Da ist eine davon die Umwelt, über die wir jetzt hauptsächlich anlässlich des Klimawandels sprechen. Es zählen aber weitere Dimensionen dazu. Das ist die soziale Dimension der Nachhaltigkeit, wo es auch um Gerechtigkeit in der Welt geht, also um eine gerechte Verteilung der knappen Nahrungsressourcen. Da geht es also um Warenströme, wie zum Beispiel Futtermittel, die aus Ländern des Südens kommen, wo Menschen an Hunger leiden und auch sterben. Diese Flächen, die wir dort belegen, um unsere Tiere hier zu füttern, das ist sicherlich nicht gerecht und ethisch eigentlich nicht zu verantworten, da unsere Tiere damit zu füttern, was die Menschen dort eigentlich dringend bräuchten. Und dann ist natürlich eine Dimension der Gesundheit auch, dass wir natürlich für uns auch sorgen sollten, dass wir gesunde Lebensmittel essen. Wenn wir jetzt also die Dimension Umwelt, Gesellschaft und Gesundheit zusammennehmen, ergeben sich mehrere wichtige Empfehlungen. Und sicherlich im Vordergrund steht da die Tendenz, in der Nahrung so auszurichten, dass wir mehr pflanzliche Lebensmittel in den Vordergrund stellen und tierische Lebensmittel eher etwas nach hinten schieben. Dann steht weiterhin sicherlich im Vordergrund, biologisch erzeugte Lebensmittel zu kaufen. Die biologische Landwirtschaft hat insgesamt sehr viele Vorteile für die Umwelt. Wir denken da an Trinkwasserschutz zum Beispiel, dass keine chemischen Pestizide ins Grundwasser, in die Böden kommen, dass eine geringere Bodenerosion stattfindet und auch die Artenvielfalt erhöht wird. Also Bio-Lebensmittel haben große Vorteile. Was die Klimaerzeugung angeht, ist auch bei pflanzlichen Lebensmitteln im Biobereich sicherlich, dass der Ausstoß geringer ist. Bei tierischen Lebensmitteln sind die Unterschiede nicht so eindeutig. Da ist noch Klärungsbedarf.
Nun ist das Bewusstsein ja hier, glaube ich, in der Bevölkerung schon gewachsen. Also die Biomärkte nehmen zu, also viele Menschen essen bewusster, kaufen bewusster. Essen für den Klimaschutz, so hieß auch eine von Ihnen mitkonzipierte Ausstellung des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz. Die Schau ist vor 10 Tagen zu Ende gegangen. Wie war die Resonanz? Setzt sich dieses Bewusstsein also auch gerade so in dieser Richtung Klimawandel vielleicht auch durch oder beginnt das jetzt erst?
Ja, also ich habe das Gefühl, es beginnt auf einem höheren Niveau, wirklich den Menschen bewusst zu werden, dass hier ein wesentlicher Zusammenhang ist. Und wir waren sehr erfreut und auch ein Stück überwältigt über die sehr vielseitige Resonanz. Und das setzt sich ja jetzt auch fort, dass auch die Medien diesen Ball aufnehmen und mehr darüber berichten. Ich denke, es ist vielfach mehr über Wärmedämmung und vernünftige Energieerzeugung im Sinne regenerativer Energien geredet worden, auch über weniger Autofahren, weniger Fliegen und das irgendwie umweltfreundlicher zu machen. Mhm. Aber der Bereich Ernährung kommt nach meinem Erachten da sehr viel kürzer. Und in der Einführung hatten Sie ja auch schon darauf hingewiesen, dass von allen Bedürfnissen, die der Mensch sich erfüllt, eben die Ernährung mit 20% doch ein sehr deutlicher Teil an dem wir die Stellschraube ansetzen können und damit durch eine klimaoptimierte Ernährung auch einen wesentlichen Beitrag leisten können und Abschätzungen ergeben, dass wir also leicht den Bereich, der durch die Ernährung verursacht wird, auf die Hälfte runterschrauben können oder sogar noch weniger, wenn wir diese Ausreißer wie also beheizte Treibhäuser oder auch Flugimporte, wenn wir die vermeiden und dann noch deutlich weniger Fleisch und Bio-Lebensmittel, dann schaffen wir sicherlich über die Hälfte der Treibhausgasemissionen aus dem Ernährungsbereich einzusparen.
Auch privat kann man etwas für den Klimaschutz tun, nämlich gesünder, besser essen. Ich werde heute Abend dran denken, eigentlich wollte ich eine Tiefkühlpizza. Die habe ich noch im Tiefkühl. Ich kann sie nicht mehr mit gutem Gewissen essen, Herr von Körber. Ich danke Ihnen für das Gespräch und alles Gute nach München.
Ja, gut, sehr gerne und auch guten Appetit weiterhin.
Dankeschön.
Wiederhören.